Ja, ich freue mich natürlich ganz besonders, heute mal wieder bei euch zu sein. Und ich muss sagen, heute waren die Heimatgefühle irgendwie besonders stark. Irgendwie habe ich euch wieder so richtig als Familie, als meine ehemalige Familie sozusagen wahrgenommen. Ihr seid ja eigentlich auch noch, ne, geistlich gesehen. Und bin ja über 20 Jahre hier in der Gemeinde zu Hause gewesen und da hat man sich schon ganz gut kennengelernt, glaube ich, ne? Ja, schön für mich, einfach mal wieder hier zu sein und auch grüßen zu dürfen, auch von meiner Mutter, mit der habe ich gestern telefoniert. Die wird ja jetzt in den nächsten Tagen 80 Jahre alt, ein besonderes Fest und das werden wir auch mit vielen Freunden und Verwandten feiern in Berlin. Und sie lässt auch ganz lieb grüßen, ja, und Dankeschön. Gern. Und vorgestern habe ich mit dem Lutz Walter telefoniert, den kennt er sicherlich auch noch oder viele von euch. Auch von Ihnen herzliche Grüße. Ja, also seht, da gibt es immer noch so Verknüpfungen deutschlandweit. Bin ja auch immer noch, wie man merkt, in der Missionsarbeit tätig, wenn sich auch das Etikett geändert hat, aber inhaltlich ist es immer noch dasselbe. Nebenbei auch in der Gemeindearbeit jetzt mehr aktiv, bin in mehreren Gemeinden, jetzt komme ich gerade aus Sonneberg heute früh und ja, auch von dort herzliche Grüße vom Gemeindeleiter Lothar Engel, bin jetzt gerade 2 Wochen dort. Ja, so mal so ganz kleinen persönlichen Eindruck auch, dass ihr ein bisschen wisst, wie es bei mir zurzeit so aussieht und ja, ich bin ja nun auch die letzten Jahre immer wieder mal hier so für die meisten unbemerkt aufgetaucht, habe die Pakete eingesammelt, habe mich sehr gefreut, da war immer der ganze Keller voll und die Leute haben sich bemüht, haben die Pakete richtig schön gepackt, ja, also merkt, habt Erfahrung darin und damit ihr auch mal eine Belohnung dafür bekommt, für dieses fleißige Packen, habe ich einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, ne, und die sind von einer ganz lieben Schwester aus Moldawien gesanglich unterlegt, also mit einem Lied, das dauert etwa 5 Minuten. Und wir werden dann einfach mal so einen Eindruck bekommen, wie das jetzt so im Januar war. Ja, wie wir da so, beziehungsweise ich war diesmal nicht mit dabei, aber wie das Team das so erlebt hat, als sie die Pakete da verteilt haben, in die Gefängnisse gegangen sind, in die Dörfer, zum Beispiel war auch ein Zigeunerdorf dabei, wo die Menschen auch noch nie was von Jesus gehört haben. Und die haben sich natürlich durch die Pakete gleich noch viel mehr dafür interessiert, ne? Kann man sich vorstellen. Auch in die Kinderheime und auf den Straßen einfach so in Familien verteilt. Und wir werden einen kleinen Eindruck bekommen. Und vielleicht auch für diejenigen, die jetzt nicht so richtig wissen, worum es geht, weil diese Arbeit ist also eins von vielen Projekten. Wir arbeiten ja auch gemeindegründungsmäßig mit Missionaren und mit den Baptistenbünden in Moldawien und in der Ukraine schwerpunktmäßig. Und sind dort auch in den Gefängnissen, in den Kinderheimen tätig, führen ein Kinderpatenschaftsprojekt durch und eigentlich machen Transporte und dergleichen mehr. Und das ist also nur ein Teil davon, ja, dieses Paketprojekt. Und ich denke mal, aber ein sehr, sehr schönes Projekt, was in kurzer Zeit sehr stark gewachsen ist. Wir konnten jetzt schon in diesem Jahr über 3.500 Pakete verteilen. Ja, ich möchte das jetzt mal in Bewegung setzen, das Ganze.
Yeah.
Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was sehen in der Ecke. Ich muss auch gleich darauf hinweisen, dass die Predigt auch mit PowerPoint sein wird. Also wer was sehen möchte, ich werde natürlich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also insofern ist nicht ganz so schlimm, wenn ihr nicht alles seht, aber es sind jedenfalls noch ein paar Stühle hier vorne frei. Ja, mit diesen Bildern einfach auch ein kleines Dankeschön an allen, die das irgendwie auf irgendeine Weise ermöglicht haben. Ich möchte jetzt sagen, nicht nur durch Pakete packen, sondern durch Spenden, durch Kinderpatenschaften oder auch durch Gebete. Ja, ich denke mal, auch die geistliche Unterstützung ist sehr, sehr wichtig. Gerade in Moldawien ist es so, dass da zurzeit eine kommunistische Regierung sehr stark damit beschäftigt ist, sich dort zu etablieren und auch die Christen, ja, man kann schon so sagen, auch wieder zu verfolgen, ja, also auch Gemeindearbeit zu verbieten und Missionen zu verbieten und dergleichen. Und man hat da schon mächtige Schwierigkeiten gehabt, also auch da ist das Gebet ganz wichtig. Moldawien ist nicht nur das ärmste Land Europas, sondern auch in diesem Punkt gibt es da viele Probleme. Ne? Also nicht einfach dort auch so eine Missionsarbeit zu machen. Aber wir werden das Thema nochmal vertiefen am 28. Mai. Da sind wir nochmal mit einem Missionar hier aus Moldawien. Der wird darüber auch noch ein bisschen genaueres erzählen, auch zur aktuellen Situation und Bilder zeigen. Und da kann man auch nochmal Fragen stellen dann. Ne? Das sind wir hier in der Gemeinde. Ja, als nächstes möchte ich dann zur Predigt kommen. Und ich hatte das Privileg, im vergangenen Jahr, im März, mir einen Lebenstraum zu... Bitte? Ah ja, okay. Gut. Ich hatte das Privileg, mir einen Lebenstraum zu erfüllen, und zwar nach Israel zu fliegen. Ne? Ein bisschen sind wir auch gefahren, aber wir sind auch geflogen. Ne? Und das war also für mich wirklich eine absolute Faszination. Insbesondere, als ich dann am ersten Tag bei der Ankunft am Tempel des Herodes in Caesarea, Palast des Herodes in Caesarea stand, das waren aber nur noch so ein paar Trümmerhaufen, es war eigentlich fast nichts zu sehen und auch nicht so spektakulär, aber mich hat das so fasziniert, an einem Platz zu stehen, wo sich ein Stück biblische Geschichte abgespielt hat, das war also gewaltig. Ja. Und dann, und auch die ganze Reise, wir waren da mit dem Uwe Hermoski aus Gera, vielleicht kennt ihn jemand, war eine ganz tolle Sache. Ja, und ich habe nicht nur dort die biblischen Stätten bestaunt, sondern ich habe sie auch fotografiert und habe auch ein paar Bilder mal heute mitgebracht, die auch zur Grundlage für die Predigt dienen sollen. Und zwar habe ich in der Nähe von Nazareth einen Hirten beobachtet und da konnte ich nicht anders, den musste ich fotografieren in allen Posen und wie er da mit den Schafen rumgelaufen ist, und das war einfach so interessant. Ein Hirten, man konnte sich so richtig vorstellen, dass das vor 2000 Jahren zur Zeit Jesu genauso war, dass die da genauso rumgelaufen sind, wir sehen diesen Hirten hier, ne? Also das war ganz bestimmt so, bin ich ganz sicher. Ne? Und jetzt haben wir auch mal eine Vorstellung, wie das zu verstehen ist, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ja, da haben wir auch mal eine bildliche Vorstellung. Und wir werden auch durch den Bibeltext, den wir gleich noch hören werden, auch noch vielleicht auch inhaltlich noch mal stärker an diesen Gedanken herangeführt, was das bedeutet, wenn Jesus der gute Hirte ist für unser Leben. Ich bin vor kurzem dem Psalm 23 mal auf eine ganz besondere Weise ganz neu begegnet. Der Psalm 23 ist ja eigentlich jedem bekannt. Ja, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Bibeltexte überhaupt. Und mir ging es halt so, dass ich sehr spontan an ein Sterbelager gerufen wurde, zu einem älteren Mann, der eigentlich schon lange keinen Bezug zur Gemeinde und zu Jesus mehr hatte. Dann aber die Frau sehr gebeten hat und ob ich nicht kommen könnte, mit ihm nochmal beten, mit ihm nochmal reden vielleicht. Und er war auch einverstanden, er musste natürlich auch selbst das wollen. Und als ich dann dort war, war für mich auch eine Situation, die ich zum ersten Mal erlebt habe, so, ne? Und das erste, was mir einfiel, gab Psalm 23 und habe mit ihm gelesen. Und ich habe gemerkt, er war sehr, sehr schwach, also, und er hat das aber gut verstanden, und ich habe ihn dann gefragt, ob er auch Jesus als seinen guten Hirten so sehen kann, und da hat er genickt, und die Frau, die ist vor Freude fast in Ohnmacht gefallen, ne? Dann haben wir noch zusammen gebetet, das war also ein ganz, ganz toller Moment noch so, kurz bevor er starb. Ne? Also hatte ich also eine ganz aktuelle, sehr konkrete Erfahrung kürzlich. Und ich denke, es ist einfach auch ein ganz, ganz wertvoller Psalm. Er ist nicht ohne Grund so bekannt, ja, sondern es gibt da natürlich auch so viel, was da drin steckt, was wir natürlich nur zum ganz kleinen Teil beleuchten können. Ich möchte nur einen ganz kleinen Ausflug mal machen. Könnt ihr euch den gerne dann auch nochmal näher anschauen und euch selbst damit beschäftigen. Aber so einen ganz kleinen Ausflug, und dazu lese ich den erst einmal nochmal vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürcht ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein Psalm Davids. Und bevor ich näher auf den Text eingehen möchte, mit ein paar Gedanken, da möchte ich auch erst einmal noch ein paar Worte zu dem Autor selbst verlieren, zu dem David. Und wir wissen ja sehr viel auch aus dem Leben von David, es wird uns sehr viel geschildert und es sind sehr viele Informationen, die wir da haben, nicht nur positive Informationen, es gibt auch manches, was uns erschreckt, manches, was uns ängstigt geradezu, und wo wir auch merken, dass er auch ein sehr, sehr vielfältiges und vielfarbiges Leben hatte. Ne? Und es war einfach nicht einfach nur da, wo, bei dem alles so glatt lief und alles so wunderbar war, sondern er hatte auch seine Täler zu durchleben, hat auch Schuld auf sich geladen und hatte aber natürlich auch wunderbare Momente. Und schön, wenn dieser Mann, der durch so unterschiedliche Situationen geführt wurde, der dem Tode mehrfach nah war, wenn er so sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Das ist ja auch ein Bekenntnis, ne? Ein Zeugnis. Er stellt sich dazu, dass der Herr sein Hirte ist. Das sagt man nicht einfach mal so, sondern das sagt man schon erst dann, wenn man auch davon überzeugt ist, dass der Herr der Hirte ist und dass ich eine persönliche Beziehung da habe, die mir wichtig ist. Wir sehen hier einen Autor, einen Schreiber dieses Psalms, der eine Geschichte hat, eine bewegte Vergangenheit, aber trotzdem auch zu einem klaren Bekenntnis gekommen ist. Über alle Höhen und Tiefen hinweg ein klares Bekenntnis. Der Herr ist mein Hirte. Das ist so der Grundtenor in diesem Psalm. Und eigentlich kann man sagen, er verbindet mit diesem Psalm auch eine Perspektive, eine himmlische Perspektive, denn er weiß, dass er durch diesen guten Hirten in guten Händen ist und dass es eine gute Zukunft für ihn geben wird. Eine himmlische Perspektive, die dieser Mann, dieser David für sich sieht und die er durch diesen Psalm zum Ausdruck bringt. Ich möchte mal die ersten drei Verse vorlesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Au und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich habe mal versucht, diesen Psalm in drei Teile zu gliedern und diesem Teil eine Überschrift zu geben. Und hier ist für mich so ein Stück dieser Gedanke hervorgetreten, mir wird nichts mangeln. Und das kann man natürlich jetzt auch so oder so sehen, aber ein Gedanke ist mir dabei schon gekommen. Fakt ist, Gott ist mein Leben wichtig. Er will nicht, dass ich im Mangel lebe. Das kommt auf jeden Fall dabei schon mal klar zum Vorschein. Er versorgt mich am besten, er kann es am besten und er weiß es auch am besten, wie man das macht. Es ist einfach Gottes Grundmotivation für uns, dass er ja uns ohne Mangel wissen möchte. Er weiß, was wir brauchen und er will uns auch geben, was wir brauchen. Er führt mich am besten, weil er den Weg und das Ziel am besten kennt. Ja, er ist Gott, er ist der Schöpfer. Ihm verdanken wir unser Leben. Ihm verdanken wir alles, was wir kennen, was uns umgibt. Und natürlich weiß er auch am besten, wo die frischen Weideplätze sind, wo das Wasser am besten und am frischsten sprudelt, wo es uns am besten geht und wo wir ja am besten und wie wir auch am besten dahin kommen. Ja. Wenn die Schafe das vielleicht auch manchmal ein bisschen anders sehen, die denken eigentlich, die Abkürzung ist manchmal eine viel bessere Idee, und dann ja, müssen sie die Erfahrung machen, dass doch Gott sie am besten führen kann. Oder der Hirte, um das Bild zurückzukommen. Kein Mangel ist natürlich auch irgendwo ein bisschen provokatorisch. Ja, deswegen habe ich hier auch ein Fragezeichen hingesetzt. Kein Mangel, ist das denn wirklich so, dass wir gar keinen Mangel erleben? Und das ist natürlich, ich glaube, erstmal auch gar nicht gemeint, dass wir gar keinen Mangel erleben hier auf der Erde. Das sagt uns die Bibel ganz klar an so vielen Stellen. Natürlich, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, ja, aber ich habe, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja. Und natürlich ist diese Welt voller Mängel und werden wir vieles erleben, was uns nicht gefällt. Aber ich glaube, mit Jesus werden wir schon ein ganzes Stück erleben, dass wir wirklich jemanden haben, der das Wichtigste für uns bereithält, auch hier schon. Ja. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass alle Probleme beseitigt werden, aber Gott kann schon eine ganze Menge. Und letzten Endes ist es auch ein Stück weit eine Zukunftsvision, die uns hier gezeigt wird, eine Perspektive. Es ist auch ein Weg, es ist eine Entwicklung. Mir wird nichts mangeln, ist sogar in Zukunftsform geschrieben. Ich weiß genau, dass bei Gott das dann auch mal hundertprozentig so eintrifft, dass da keine Tränen und keine Schmerzen mehr sein werden und dass ich auch keinen Mangel mehr haben werde, wenn ich einmal bei Jesus bin. Bei diesem guten Hirten, und er fängt jetzt schon an, meinen Mangel auch auszugleichen. Darauf kann ich mich verlassen, dass er das Beste für mich will, dass er meine Mängel kennt und weiß, wie ich sie am besten beheben kann. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe mal diese zweite Überschrift genannt, du bist nie allein. Ist auch ein wichtiger Aspekt. Denn du bist bei mir. Das zu wissen, dass wir in keiner Situation des Lebens allein gelassen sind, auch wenn wir das manchmal anders fühlen, anders verstehen. Und ich fand das ganz interessant, auch mal darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, wenn uns Jesus führt, wenn der Hirte seine Schafe führt. Wir haben das hier auf diesem Bild auch optisch, konnte ich einfangen mit einem Schnappschuss, wie das eine Schaf tatsächlich ausreißen wollte. Und die vorhin erwähnte Abkürzung gesucht hat, das war aber eine ganz schlechte Abkürzung, da ging es nämlich richtig im Berg runter. Also das hätte sich wahrscheinlich vor Rollen nicht mehr wiedergefunden. Das ging richtig steil bergab, auf der rechten Seite, sieht man jetzt nicht. Und der Hirte hatte das gesehen, sehr umsichtig, hat jedes Schaf genau im Blick und hatte seinen Stab und ist hingelaufen, hat er mit dem Stab das Schaf noch rechtzeitig erwischt und hat das einfach so weggeschoben. Hat nicht geschlagen oder Schmerzen zugefügt, er hat das geschoben. Ja, und das fand ich schon mal auch diese sanfte Herangehen des Hirten, aber doch erfolgreich auch, er konnte es dann umlenken zur Herde zurück, fand ich irgendwie faszinierend, wie der das gemacht hat. Ne? Das war schon interessant. Und dann wurde mir in dem Moment eigentlich auch klar, dass der Stab eigentlich gar nicht immer etwas so Schreckliches sein muss, wie man manchmal denkt, wenn man hört, der Hirte mit seinem Stab, mit seinen Stecken, der verprügelt ständig die armen Schafe. Ne? Aber eigentlich war das gar nicht so, sondern der Hirt, der hat in erster Linie mit dem Stab die Schafe sogar verteidigt gegen Raubtiere, die Schafe bedroht haben. Er hatte noch eine andere Funktion, nämlich wenn es sehr neblig war oder noch dunkel war und der Hirt vorausgegangen ist der Herde, hat er praktisch mit dem Stab an die Felsen geschlagen und die Schafe sind dem Klang des Stabes gefolgt. Ne? Also und ich denke, auch das können wir ganz gut auf unser Leben umsetzen, dass wir manchmal Jesus nicht sehen, nicht fühlen, wir wissen gar nicht, ist er wirklich da, aber wir hören den Klang seiner Stimme, wir spüren, dass er da ist, wir sehen seine Spuren und haben die Gewissheit, er ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ja? Und das ist von daher auch eine wunderbare Übertragung dieses Bildes, die wir da sehen können. Also der Stab tatsächlich als eine Tröstung, nicht als eine Bedrohung, sondern als eine Tröstung, so kann man das auch sehen. Der Hirt wacht über seine Schafe und er fragt auch nicht, ist das Schaf jetzt gestolpert aus Versehen oder was, ist es ein böses Schaf, was jetzt den Hirt ärgern will oder die anderen Schafe ärgern will und deswegen wegläuft. Ne? Er fragt nicht nach Schuld oder Unschuld, sondern er interessiert sich trotzdem für seine Schafe und er liebt seine Schafe und versucht sie auf den Weg zurück zu führen, egal wie ihre Motivation ist. Ja. Er holt sie ab aus ihrer Unglückssituation und versucht sie zurückzuführen auf den Weg und zur Herde. Und das finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass der Hirte da keine Unterschiede macht, dass er nicht sagt, du bist ein schlimmes Schaf, also insofern geschieht dir das recht, wenn du da mal den ordentlichen Berg unterstolperst und dich da verfitzt im Sonnengebüsch, sondern er behandelt die Schafe gleich und das ist einfach auch ein Stück Ausdruck der Liebe, die keine Unterschiede macht. Wenn Gott uns nie allein lässt, wenn der Hirte seine Schafe nie allein lässt, dann tut er das, weil er das Beste für sie will. Und ich glaube, das sagt man so und manchmal hat man damit vielleicht ein bisschen Zahnschmerzen, wenn es so heißt, es geschieht alles zu unserem Besten. Und ich glaube, dass es doch so ist. Ja. Auch wenn man es manchmal schwer annehmen kann oder schwer verkraften kann. Und ich glaube, es gibt genug Beispiele, die man auch erzählen könnte, wo sich das auch bewiesen hat, dass es zum Schluss doch besser war. Wobei natürlich nicht alles auch von Gott gewollt ist, was uns aus Gottes Hand kommt, was uns geschieht. Wir sehen das am Beispiel vom Hiob, der auch in einer Bewährungssituation war und die nicht von Gott ausging. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Berufen zur Hoffnung habe ich diesen Teil überschrieben. Der Herr selbst deckt den Tisch. Ja. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, dem, ja, wo der einen unermesslichen Reichtum hat an Kraft, an Weisheit, und den kein Mensch verstehen und durchschauen kann. Er selbst kommt und deckt uns, jeden von uns, den Tisch. Ja. Und das finde ich, das ist was ganz Gewaltiges, wie sich dieser Herr herablässt und uns dient, ja, wie er zu uns kommt, wie persönlich er wird. Und wenn das so ist, dass Gott uns so nahe kommt und so persönlich werden kann, ja, dann glaube ich, ist das wirklich Grund, ruhig zu werden, Frieden zu empfinden und gelassen zu sein. Das ist ja das, was uns manchmal ein bisschen fehlt, was mir auch manchmal ein bisschen fehlt, die Gelassenheit, ja, im Wissen, ich bin nicht allein auf mich angewiesen oder ich stehe nicht allein da, sondern da sind noch ganz andere Kräfte am Wirken. Und das einfach ein Stück auch darauf zu vertrauen. Ne? Und nicht alles immer regeln zu müssen oder regeln zu wollen, insbesondere da, wo ich sowieso nichts regeln kann. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich habe mir das mal versucht, so bildlich vorzustellen, ja, wie da, wenn da die Feinde kommen. Damals waren das also, kamen die dann mit ihren Säbeln und Speeren an, auf Pferden oder Streitwagen. Heute würden sie vielleicht mit Panzern kommen oder weiß ich nicht, mit Kampfhubschraubern. Und da, wir setzen uns hin, schön weiß gedeckten Tisch, ja, da wird ein Kelch hingestellt mit schönem Getränken. Mal überlegen, ob weiß ich, welchen Wein man wählt, was ist denn deine Sorte? Naja, ach, ich nehme vielleicht lieber den Rosenthaler Karthager oder so. Ne? Naja, und ein bisschen Weißbrot dazu. Also das ist für mich einfach Ausdruck unglaublicher Gelassenheit. Ja? Faszinierend. Also mich fasziniert das Bild. Ne? Der Feind kommt und ich setze mich an den Tisch und der Herr deckt mir den Tisch und bedient mich regelrecht. Ich muss an eine Situation denken, wo ich mal auch unterwegs war, auch für die Mission, und da hatten wir so ein großes Paketauto und das Auto war sehr sperrig. Ich saß dann noch mit einem anderen Kollegen und dann kamen wir auf so eine schmale Brücke und dann kam uns ein kleines Auto entgegen. Ne? Und das Problem war, das kleine Auto hätte wenden können, der wollte aber nicht wenden und wir konnten nicht wenden. Wir waren einfach zu groß und zu sperrig. Es ging einfach nicht. Ne? Und deswegen war jetzt hier eine schwierige Situation, ne? Weil der andere wollte nicht wenden. Ne? Jetzt standen wir so da und guckten uns gegenseitig an. Dann überlegen wir jetzt, was macht man jetzt? Ne? Da hätte es verschiedene Möglichkeiten gegeben. Manche wären vielleicht ausgestiegen, hätten mit den Armen gefuchtelt, geschrien. Ich weiß jetzt nicht, was man da so alles machen kann. Ne? Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir hatten da auf der Ablage so eine Keksschachtel stehen, haben die Keksschachtel geöffnet und haben angefangen, Kekse zu essen. Haben uns in aller Ruhe unterhalten über den Tagesplan und ja, was hast denn du so morgen alles Schönes vor? Ach ja, da müssten wir auch noch hinfahren, stimmt und so. Und da sah, wie wir da gemütlich Kekse gegessen haben. Und das war der Auslöser dafür, dass er den Rückwärtsgang reingelegt hat und ist dann ganz schnell zurückgefahren. Also ohne Geschrei und ohne irgendwelche Auseinandersetzungen, das ging ganz einfach. Ne? Mit Gelassenheit hat sich dieses Problem ganz allein aus dem Weg geräumt. Das war für mich mal so ein ganz praktisches Beispiel, wie Gelassenheit auch Probleme ändern kann. Und vielleicht habt ihr das auch schon selbst so erlebt, ja, dass ihr gemerkt habt, es ist einfach auch für die Nerven viel besser. Ne? Es ist oft der bessere Weg. Ne? Ich habe es auch in der Gemeindearbeit gelernt, einfach auch Dinge, wo ich merke, ich krieg's nicht in den Griff. Ich kann es nicht. Ja, das einfach an Gott abzugeben. Das ist, manchmal denkt man, ich kann das nicht abgeben. Aber wenn ich merke, ich schaffe es nicht, ja, dann sage ich, Gott kann es ja doch besser. Was soll ich mich jetzt mit einer Sache abstrampeln, wo ich sowieso keine Chance habe. Ne? Und ich muss sagen, dann geht es mir immer viel besser, wenn ich das so abgebe und gelassen bin und die Keksdose auspacke. Ne? gesalzt und berufen. Das geht ja sogar noch weiter. Es bleibt ja nicht bei dieser ruhigen Mahlzeit im Angesicht der Feinde, sondern wir werden auch noch gesalbt. Und hier heißt es, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja. Und das ist, in dem Moment ist es mehr als nur eine Mahlzeit, sondern es ist eine Salbung, es ist eine Würdigung, es ist eine Ehrung, die uns da zuteil wird. Ich sag mal so, uns geschieht in dieser merkwürdigen Situation, wo wir vielleicht Angst haben, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, oder wo wir Probleme haben, sagt uns Gott, dass wir Königskinder sind. Er salbt uns, dass wir zu ihm gehören und dass wir keine Angst zu haben brauchen, ja, weil wir zu ihm gehören. Und deswegen finde ich dieses Bild so gewaltig, wenn man sich das mal so richtig auf der Zunge zergehen lässt und merkt, was da eigentlich gesagt wird, ja. Und so hat das der David empfunden, so hat er es uns wiedergegeben. Und vielleicht kann es für den einen oder anderen eine Hilfe sein, auch einfach in mancher Situation ruhiger und gelassener zu sein oder auch einfach Dinge abzugeben und zu sagen, Herr, ich weiß, du bist auch noch da und dir möchte ich das jetzt einfach übergeben. Wir sind berufen vom Verfolgten zum Königskind, zum Gewürdigten. Die Zukunft ist klar, das ist der nächste Punkt. Die Zukunft ist klar, wenn wir zu diesen Hirten gehören, ist die Zukunft sicher. Da gibt es dann kein Wenn und Aber, wir gehören mit dazu und es ändert sich dann auch nicht. Wir sind gesegnet und bei Gott zu Hause. Der David, da steht ja noch nicht an der Schwelle des Todes, weil es sind noch einige Jahre, es kann noch einige Konflikte geben, Auseinandersetzungen, und trotzdem ist er sich sicher. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Das heißt nicht, dass es nur Gutes und nur Barmherziges sein wird. Ne? Natürlich wird es auch Dinge geben, wo man sich dann wieder fragen wird, warum geschieht mir das? Ne? Aber auch das wird ihm folgen und auch dafür wird der Herr sorgen. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und das ist diese Zukunftshoffnung, diese Zukunftsvision, diese Gewissheit, die uns immer wieder zur Hilfe werden kann. Und es ist gut, wenn wir auch daran glauben, dass es so ist, ja, dass wir da auch eine himmlische Heimat haben bei diesen guten Hirten und dass wir, wenn wir ihm folgen, da auch ankommen werden. Ich möchte jetzt von Max Lucado mal so eine Art Gegenversion lesen zum Psalm 23, und zwar unter dieser Vorstellung, wenn ich mein eigener Hirte wäre, oder das ist ja auch nicht selten der Fall, dass wir meinen, wir sind besser dran, wenn ich mein eigener Hirte bin, wenn ich mein Leben selber bestimme und lieber nicht so sehr Gott vertrauen, wer weiß, vielleicht will der mir gar nicht helfen, vielleicht ist er auch gar nicht so richtig da und ich bilde mir das alles nur ein. Ich bin mein eigener Hirte. Mir mangelt es grundsätzlich an allem. Ich stolpere von Kaufhaus zu Kaufhaus und von Therapeut zu Therapeut, in der Hoffnung auf Trost, doch nichts davon hilft. Ich schleppe mich durch das finstere Tal und vergehe. Ich fürchte alles, von Konservierungsstoffen bis Elektrosmog. Und ich fange schon an, mich wie meine Mutter zu benehmen. Ich gehe zu den wöchentlichen Mitarbeitertreffen und bin von Feinden umringt. Ich komme nach Hause und selbst mein Goldfisch schaut mich böse an. Ich verarzte mein Haupt mit extra starken Aspirintabletten. Mein Unterberger fließt über. Übel und Verdrießlichkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde voll Einsamkeit und Selbstzweifel sein, alle Tage, die mir noch bleiben. Ich weiß nicht, ist ein bisschen krass, vielleicht ein bisschen satirisch auch, aber ich denke mal, es ist mal ein Versuch von Max Lucado, ich bin mein eigener Hirte. Vielleicht noch eine zweite Variante von Arno Backhaus, das 23. Fernsehprogramm. Der Fernsehapparat ist mein Hirte. Mir wird es an geistlichem Wachstum mangeln. Er weidet mich in meiner ganzen Freizeit auf bequemen Sesseln, so dass ich nichts mehr für Jesus und auch nichts für Menschen tun kann. Er führt mich zu vielen guten Sendungen und lässt mich dabei meinen Auftrag versäumen. Er erquickt mich mit viel weltlicher Information und hält mich ab vom Bibellesen. Er führt mich auf der Straße des Stumpfsinns und des geistlichen Nichtstuns. Und ob ich schon 100 Jahre alt würde, so könnte mich doch nichts von meinem Fernseher abbringen, denn er ist bei mir. Sein Ton und sein Bild trösten mich. Er bereitet vor mir viel Unterhaltung und hält mich von meinen Familienpflichten ab. Er erfüllt mein Haupt mit Ideen, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Wahrlich, weder Gutes noch Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, denn der Fernseher lässt mir so wenig Zeit übrig, um Gottes Willen zu tun. Und ich werde bleiben im Haus der Intendanten und Privatsender immer da. Ist auch vielleicht ein bisschen krass, aber ich denke auch doch eine Menge Wahres dabei. Sollte man mal drüber nachdenken. Manchmal braucht man in unserer heutigen Zeit mal so einen kleinen satirischen Stich, um einfach mal wieder zu sich selbst zu kommen. Und ja, ich möchte auch den Psalm 23 einfach nochmal auf eine ganz andere Weise präsentieren. Und vielleicht rundet das so dieses Thema ein Stück weit ab. Für diesen Moment, und zwar mit einem Lied, das ich ja vor einiger Zeit geschrieben habe. Da geht es auch um den guten Hirten, und hören wir uns das mal an.
Meine Schafe hören meine Stimme, spricht der gute Hirt. Wenn ich sie zur Weide bringe, möchte ich, dass sich keins verirrt. Meine Schafe hören meine Stimme, spricht der gute Hirt. Wenn ich sie zur Weide bringe, möchte ich, dass sich keins verirrt. Täler, Schluchten, Felsgestein, Weidegras und Bächelein kennt der Hirte ganz genau, und die Herde folgt ihm schlau. Meine Schafe hören meine Stimme, spricht der gute Hirt. Wenn ich sie zur Weide bringe, möchte ich, dass sich keins verirrt. Kommt ein hungrig Wolf daher, wird der Hirtenstab zum Speer. Will der Hirt Beschützer sein, setzt er auch sein Leben ein. Meine Schafe hören meine Stimme, spricht der gute Hirt. Wenn ich sie zur Weide bringe, möchte ich, dass sich keins verirrt. Öffnet sich des Stalles Tür, steht ein falscher Hirt dafür, spricht mit Täuschung, Arg und List, kaum ein Schaf zu täuschen ist. Meine Schafe hören meine Stimme, spricht der gute Hirt. Wenn ich sie zur Weide bringe, möchte ich, dass sich keins verirrt. Wer im Worte Gottes liest, täglich stille Zeit genießt, immer nur auf Jesus schaut, wird ein Mensch, der ihm vertraut. Meine Schafe hören meine Stimme, spricht der gute Hirt. Wenn ich sie zur Weide bringe, möchte ich, dass sich keins verirrt. Meine Schafe hören meine Stimme, spricht der gute Hirt. Wenn ich sie zur Weide bringe, möchte ich, dass sich keins verirrt.